Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, heute Nachmittag, wie gewohnt, an der richtigen gleichen Stelle hier bei Radio Free FM, die Plattform. Mein Name ist Michael Trost. Ja, und bei uns geht es heute in der Plattform um Spielen, um Spielzeug und eigentlich ein Thema, das damit vor Weihnachten relativ wichtig oder interessant sein durfte. Mein Studiogast ist Ingetraud Palm-Walter vom Verein Spielgut, Arbeitsausschuss Kinderspiel und Spielzeug e.V. Und wir sprechen also, wie schon gesagt, heute über Kinderspielzeug. Hallo, Frau Palm-Walter. Willkommen hier bei uns bei Radio Free FM in der Plattform.
Hallo, guten Tag.
Und ich habe es schon gesagt, was Thema heute ist. Ich schlage vor zur Einführung, dass wir einfach kurze Vorstellrunde machen, dass Sie einfach kurz ein paar Worte zu sich berichten, damit die Hörer auch wissen, wer denn die Frau Palm-Walter ist.
Ja, ich bin von Beruf Erzieherin und Fachwirtin für Organisation und Führung. Ich bin vor ungefähr 30 Jahren zu Spielgut gekommen, als ich selber Mutter wurde und habe da angefangen, Spielzeug zu testen. Inzwischen habe ich 3 Söhne und 2 Enkelkinder und bin jetzt seit 20 Jahren auch im Vorstand von Spielgut.
Mhm. Genau, das hatte ich unterschlagen, dazu zu sagen, dass Sie nicht nur im Verein aktiv sind, sondern Sie sind auch Vorstand und hauptamtlich dort tätig. Das heißt, bei Ihnen laufen die Fäden sozusagen zusammen, Sie koordinieren, Sie machen, und das ist, wie ich schon gelernt habe im Vorgespräch, eine ganze Menge an Aktivitäten, die Sie machen. Darüber wollen wir auch ein klein bisschen heute mehr erfahren. Deshalb würde ich sagen, stellen wir vielleicht auch den Verein einfach mal so vor. Sie haben schon gerade gesagt, wie lange Sie dabei sind. Verein gibt es aber, glaube ich, schon ein klein bisschen länger. Sprechen wir über den Verein. Wer hat es gegründet? Seit wann gibt es das? Wer hat die Idee dazu? Was sind die Ziele? Stellen wir einfach den Verein doch mal ein klein bisschen näher vor.
Ja, den Verein gibt es seit über 60 Jahren. Er wurde 1954 hier in Ulm gegründet und der Ausgangspunkt war das Ulmer Museum. Das dortige Ehepaar, also der Museumsleiter Herr Herbert P., hatte die Idee, eine Ausstellung zu machen zu gutem Spielzeug. Und dann seine Frau, die Frau P., die hat auch schon immer Führungen gemacht im Museum. Und die beiden haben dann sich auf den Weg gemacht, Spielzeug auszusuchen für diese Ausstellung. Haben sich dann noch andere Leute mit ins Boot geholt. Das war der Roderich Graf Thun, der an der Volkshochschule in Ulm Vorträge zu Spielzeug im technischen Zeitalter hielt. Und damit praktisch auch noch die Pädagogik mit einherging. Sie haben dann Spielzeug ausgesucht und haben festgestellt, dass damals das Schöne praktisch auch das Gute war, also qualitativ hochwertig war. Es wurde ein Ausstellungskonzept gesucht, das hat dann der Ottel Eicher von der Hochschule für Gestaltung entworfen. Und mit der Ausstellungseröffnung im November 1954 wurde auch der Verein dann gegründet. Die Ausstellung war als Wanderausstellung konzipiert, die ging dann auch anschließend um die ganze Welt. Also sie war auch in Australien, in Neuseeland, in Europa sowieso unterwegs. Und um diese Ausstellung dann auch koordinieren zu können, war eine Organisation notwendig und so wurde auch der Verein praktisch gegründet. Und zu dieser Ausstellung gab es keinen Ausstellungskatalog im herkömmlichen Sinne, sondern es gab einen Ratgeber. Gutes Spielzeug, kleines Handbuch für die richtige Wahl. Also es wurden gleich auch noch Grundsätze für die Auswahl von Spielzeug gegeben.
Und in der Ausstellung, die Sie angesprochen haben, auf die das Ganze eigentlich ein bisschen dann zurückzuführen ist, was hat man da alles gesehen? Einfach Spielzeug oder was war da alles dann ausgestellt?
Ja, es war nur Spielzeug ausgestellt. Mhm. Also nicht verschiedenes Alter, also ja. Für Spielgut gilt von 0 bis 14 Jahren. Mhm. Und da waren Baukästen dabei, Gesellschaftsspiele, Stofftiere, also so eine ziemlich breite Palette, die dann mit den Jahren auch erweitert wurde.
Mhm. Und das war einfach ein Rückblick auch seit wahrscheinlich auf damals eben Jahre zurück. zurück, was haben die Kinder damals vor 30, 40 Jahren ein Spielzeug gehabt bis zur aktuellen Zeit. Also das war überhaupt ein Überblick über alle Zeit, alle Spielzeuge. Oder war es nur aktuelles, seinerzeit aktuelles Spielzeug?
Es ging um aktuelles Spielzeug. Es war eigentlich so als auch Einkaufshilfe schon damals gedacht oder als Beratungshilfe, so wie sich der Verein auch heute noch versteht, als Verbraucherberatung. Damals gab es das Wort Verbraucherberatung ja noch nicht, war praktisch Vorreiter davon. Und auch dieses Handbuch zeigte das dann auch. Und diese Ausstellungsexponate waren in einer Liste aufgeführt. Und diese Liste konnten die Leute mitnehmen und damit praktisch auch, sagen wir mal, Spielzeug auswählen für ihre Kinder, sind als Anhaltspunkt. Diese Liste wurde übrigens fortgeführt und ist heute auf unserer Homepage zu sehen mit den aktuellen Auszeichnungen.
Sagen wir doch gleich die Homepage, dann können die Hörer, die sich vielleicht interessieren, parallel zu unserer Sendung auch ein klein bisschen da drauf surfen oder ein bisschen nachgucken.
Ja, das ist www.spielgut.de.
Prima. Ja, also auf jeden Fall, diese Ausstellung hatte den Sinn, eben einen Überblick zu geben, was im aktuellen, quasi damaligen Zeitalter an Spielzeug eben im Angebot ist. Beraten ein bisschen für welches Kind wahrscheinlich, welches Alter, Bub oder Mädchen, was wie wo, um den Eltern dann einfach ein bisschen quasi unterstützend Informationen zu geben. Es ging nicht darum, eine Historie damals zu zeigen, so im Sinne vom Museum, wo man denkt, da guckt man irgendwo Sachen an, die sind seit, was weiß ich, 100 Jahren irgendwo im Museum und haben Kinder vor Hunderten von Jahren gespielt. Nein, das war nicht das Ansinnen, sondern es ging einfach um einen Überblick, der vermittelt werden soll. Ja, und dann waren und sind in dem Verein zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter tätig, habe ich dann verstanden.
Genau, die Mitglieder von dem Verein sind alle ehrenamtlich tätig und diese interdisziplinäre Zusammensetzung, die damals schon die 12 Gründungsmitglieder praktisch waren, das ist auch heute noch so. Also die Mitglieder kommen aus ganz verschiedenen Berufen. Das sind nicht nur Pädagogen und Psychologen, wie man jetzt denken könnte, sondern es sind auch Architekt, Arzt, Designer, Biologen, Chemiker. Also das ganze breites Fachwissen ist da vorhanden. Und jeder besieht sich dieses Spielzeug, das da bei uns getestet wird, auch aus seinem fachlichen Hintergrund.
Das heißt, es ist eine Rundumbeurteilung möglich, nach Form, nach Zusammensetzung, nach allem, was eben relevant ist. Und Sie haben die Fachleute dann an Bord. Wie viele Mitglieder hat der Verein dann derzeit?
Der Verein hat aktuell 35 Mitglieder.
35. Und Sie sind nur in Deutschland oder in Ulm? Oder wie weit greift das um Sie oder ansässig? Und wie ist das heute so?
Ja, also die Geschäftsstelle ist in Ulm nach wie vor geblieben, seit über 60 Jahren. Aber unsere Mitglieder kommen aus ganz Deutschland und das Siegel ist praktisch in der ganzen Welt verbreitet. Also wir haben auch Spielzeug, der Hersteller, der in Neuseeland sitzt oder in England. Spielzeug wird ja heute nicht nur in Deutschland hergestellt und in Deutschland verkauft, sondern weltweit. Und so sind auch die Spielsachen, die wir auszeichnen, praktisch weltweit. Also ist das Siegel im Prinzip auch so bekannt.
Also etwas, was hier in Ulm gar nicht so bekannt ist wahrscheinlich, aber was weltweit irgendwo dann geachteter, zumindest von den Spielzeugherstellern und von den Fachleuten, sage ich mal, die auf dem Gebiet tätig sind. Und insofern ist das, was Sie machen, also schon in aller Welt eigentlich geachtet und wichtig.
Ja. Ja, das ist zunehmend eben gewachsen und auch durch die Ausstellungen, dadurch, dass die eben so eine Wanderausstellung war, ist das auch so bekannt geworden.
Wenn die Ausstellung heute noch so Bestand hat, das heißt, die wird dann über die ganze Welt dann auch irgendwo mal?
Also die Ausstellung gibt es heute leider nicht mehr und zwar im Zuge, muss ich mal sagen, denke ich, des Internets ist das ein Interesse danach immer weniger geworden. Also die erste Ausstellung, die in Ulm hier zusammengestellt wurde, die wurde nach Japan verkauft 1980 oder nach Japan gegeben. War ja nur eine Entschädigung und wird doch noch, dort noch gezeigt. Und hier in Deutschland gab es dann kleinere Ausstellungen, aber die wurden dann immer weniger angefordert. Das kam dann auch dazu mit den Medien, dass einfach die Eltern dann vom Interesse her, von den Problemen, die sie eben umtreibt, eher danach geguckt haben. Und man kann ja die Spielsachen heute alle gut im Internet anschauen. Von daher haben wir ja auch reagiert und entsprechend unsere Homepage dann so gestaltet, dass wir eben die ganzen ausgezeichneten Sachen, die es aktuell im Handel gibt, da darstellen. und die wird auch alle 4 Wochen aktualisiert. Wir haben alle 4 Wochen Sitzungen, wo neue Sachen ausgezeichnet werden und die werden dann auch gleich in die Homepage gestellt.
Ja, kann man, wenn man Produkte kauft, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo in den Laden gehe, mir ein Stofftier angucke oder irgendeine Puppe angucke, irgendwo zufällig auch mal auf einzelnen Exponaten dann vielleicht ein Siegel sehen, dass in der Aufzeichnung von Ihnen ist, dass die Hersteller spricht damit auch werben oder ist das eher nicht so der Fall? Also gesehen hätte ich jetzt noch keines bisher.
Doch, also die Hersteller werben damit, nicht alle. Also unsere Spielregel ist ja so, dass nach dem Test, wenn wir es als empfehlenswert finden, das Spielzeug, bekommt der Hersteller eine Urkunde und wenn er will, kann er sein Spielzeug mit dem Siegel kennzeichnen. Er kann es auch nur im Katalog kennzeichnen oder nur auf seiner Homepage. Oft ist es ja so, dass die Verpackung dann schon fertig ist, dann kann er das Siegel nicht mehr draufdrucken. Deshalb ist das manchmal der Grund, dass man es im Geschäft dann nicht sieht. Aber man kann sich ja, wie gesagt, auf unserer Homepage dann erkundigen, ob dieses Spielzeug ausgezeichnet ist. Aber im Prinzip, wenn ich jetzt rübergehe zum Abt, sehe ich das schon ziemlich oft.
Ja, also auf jeden Fall, man kann, wenn man gezielt schaut und sich informieren möchte, zum einen bei Ihnen nachfragen, aber dann auch auf den Produkten gegebenenfalls in Läden gucken, ob man eine entsprechende Bewertung findet. Also Ziel, Vereinsziel ist somit das Testen, das Bewerten und letztendlich die Verbraucherunterstützung, sagen wir mal, verbraucherunterstützende Informationen zu liefern, einmal in Form von Broschüren, dann über Internet. Das ist also die Zielsetzung des Vereins, kann man das so sagen?
Ja, genau. Also am Anfang war es auch noch die Zielsetzung, im Prinzip den Herstellern Ratschläge zu geben, wie sie ihr Spielzeug verbessern könnten. Das war damals nicht so gefragt. Inzwischen ist es aber so, dass die Hersteller unsere Meinung sehr wohl wertschätzen. Die Hersteller müssen ja uns das Spielzeug kostenlos zur Verfügung stellen für den Test. Sie bekommen es auch nicht zurück. Und sie bekommen aber, wenn wir das Spielzeug nicht auszeichnen, einen detaillierten Brief, warum wir es nicht auszeichnen. Manchmal sogar mit Verbesserungsvorschlägen. Und es ist oft zu sehen, dass in die Folgeentwicklung eines Spielzeugs unsere Ratschläge oder Hinweise dann eingeflossen sind. In letzter Zeit ist ein häufiger Grund, warum wir ein Spielzeug nicht auszeichnen, die Altersangabe. Wenn der Hersteller das dann praktisch nachverbessert, also die Altersangabe unseren Wünschen entsprechend angibt, dann kann er das Siegel trotzdem haben. Das gilt auch für alle anderen Verbesserungen oder Änderungen, die er dann macht. Weil er das Siegel nicht bekommen hat, dann kann er es nochmal einreichen und kann das Spielgutsiegel oder die Urkunde doch noch erhalten.
Das zeigt ja, dass die Hersteller doch auch sehr bestrebt sind, dann so ein Siegel zu erhalten, weil es doch ein Güter irgendwo einfach ein Prüf oder einfach ein Merkmal ist, was dann eben pro oder für das Produkt spricht, also dann auch an der Stelle dem Hersteller dann wichtig ist. Aha, ja, und ja, wahrscheinlich die Leute, klar, die erwarten zwar von Ihnen dann irgendwo, dass sie ausgezeichnet werden, aber Sie sind auf jeden Fall komplett unabhängig und Sie lassen sich auch nicht in irgendeiner Weise gut zureden oder so, sage ich mal. Sie prüfen ganz unabhängig auf jeden Fall.
Genau, also das ist einer der ersten und wichtigsten Grundsätze unseres Vereins. Wir sind unabhängig von Spielwarenindustrie und Handel. Wir bekommen von der Seite kein Geld, sondern wir finanzieren uns durch den Verkauf unserer Schriften und Bücher. Und wir bekommen auch einen Zuschuss vom Bundesfamilienministerium, damit wir eben unabhängig unsere Arbeit machen können.
Haben Sie dann sowas wie ein Testlabor, also irgendwo einen Raum, Räumlichkeiten, wo man, was weiß ich jetzt, Schütteltest und Kältetest oder was weiß ich, Bruchfestigkeitstest irgendwie durchführen? Gibt es da richtig ein Testlabor oder sitzen dann jetzt ehrenamtliche Mitarbeiter zu Hause und gucken näher hin und was weiß ich, geben es den Kindern in die Hand und die Kinder spielen damit und dann wird bewertet? Oder gibt es richtig ein Testlabor, wo man einen Härtetest irgendwo durchführt?
Also der Härtetest findet bei uns in den Familien statt, so wie ein Spielzeug eben auch gebraucht wird. Unser Testablauf sieht so aus, dass wir jedes Jahr zur Spielwarenmesse nach Nürnberg gehen. Da sind die Mitglieder unterwegs, haben dann ihre bestimmten Firmen und Hallen zu besuchen und auch mal zu gucken, was es Neues gibt. Und das, was so von außen her unseren Kriterien entspricht, das fordern wir dann beim Hersteller an, dass er uns das zur Verfügung stellen möchte für unsere praktische Erprobung. Dann wird es hier nach Ulm geschickt und von der Geschäftsstelle aus wird es in geeignete Familien gegeben. Und geeignet heißt, es sind Familien, die Kinder im entsprechenden Alter haben, passend für das Spielzeug. Sie müssen auch vom Interesse her, muss das Spielzeug passen. Also wir würden kein Gesellschaftsspiel in eine Familie geben, die nicht gerne spielt. Also die Voraussetzungen für das Spielzeug sind mal positiv. Das Spielzeug bleibt da circa 8 Wochen. Die Familie muss eben auch sehr genau beobachten können, muss kritisch sein. Gut ist es auch, wenn vielleicht die Eltern einen beruflichen Hintergrund haben, um da eine Einschätzung vornehmen zu können. Zum Beispiel bei technischen Spielsachen ist es gut, wenn da auch ein technisches Verständnis dann da ist, um zu gucken, wenn was nicht funktioniert, woran liegt es. Dann kommt das Spielzeug zurück in die Geschäftsstelle mit diesem Fragebogen, den die Eltern dann ausgefüllt haben. Denn der wird auch nochmal erklärt. Und alle 4 Wochen findet da eine Begutachtungssitzung statt, wo dann alle Fachleute, also nicht alle, aber so eine Durchmischung von den Fachbereichen da ist. Dann kommt das Spielzeug auf den Tisch und es wird eben vorgetragen, was im Praxistest dabei herauskam. Und eben durch die jahrzehntelange Erfahrung wissen die Spielgutmitglieder auch, ja, auf was man bei dem Spielzeug gucken muss, ob das sein kann, was die Testfamilie da festgestellt hat. Wonach muss man noch gucken, wo sind vielleicht da ein bisschen so die Stolpersteine bei diesem Spielzeug. Ja, und dann wird eben abgestimmt, ob das Spielzeug empfehlenswert ist, dann bekommt der Hersteller eine Urkunde. Und wenn es nicht empfehlenswert ist, dann bekommt er eben seinen Brief, warum nicht. Und das bekommt auch nur der Hersteller, weil wir machen Positivaussagen. Das heißt, wir geben Empfehlungen heraus, was gekauft werden kann, aber nicht, was nicht gekauft werden muss, weil wir haben so eine große Informationsflut, das ist eigentlich sinnlos.
Es gibt ja nur die Zertifizierung empfehlenswert, aber es gibt nicht einen Unterschied bedingt empfehlenswert oder super empfehlenswert, das nicht. Das ist ein Siegel, das heißt empfehlenswert und das ist dann die Aussage.
Genau, weil unsere Kriterien greifen auch so ineinander.
Ja.
Das eines bedingt praktisch auch immer das andere, sodass man nicht sagen kann, darüber sehen wir jetzt hinweg, weil das andere eben besonders gut war, sondern das muss eben rundum stimmen.
Und also Sie kriegen alles zugeschickt, Sie müssen jetzt nicht in die Läden gehen und dann alles einkaufen und dann irgendwo, dann ist nicht so der Spielzeughersteller, der Ihnen was schickt, das wird getestet. Wenn jetzt irgendwo eine Ware nicht geschickt wird, wird sie auch nicht getestet. Also Sie gehen jetzt nicht gezielt los und sagen zum Beispiel, heute kaufen wir in der Stadt diverse Teddybären ein und machen einen Test Teddybär, das ist nicht so. Also das ist nicht wie bei Warentest irgendwo, die dann einkaufen gehen und dann die Produkte vielleicht sogar anonym irgendwo kaufen und dann angucken, das ist es eher nicht.
Nein, das können wir leider aus finanziellen Gründen auch nicht leisten. Also da ist unser Budget ohnehin etwas knapp und von daher sind wir da schon darauf angewiesen, dass die Hersteller uns die Sachen schicken, wobei das eigentlich nur 80% oder 90% der Hersteller auch machen. Und es ist auch eine jahrelange Zusammenarbeit daraus dann entstanden, so dass wir die Spielsachen nicht immer unbedingt nachprüfen müssen. Also wir haben in unseren Statuten stehen, dass wir frühestens nach 3 Jahren das Spielzeug nochmal anfordern können, ob die Qualität noch gleich geblieben ist, was wir ausgezeichnet haben. Aber wenn wir dann also zum Beispiel den nächsten Lastwagen von der Firma dann zum Testen bekommen, der aus demselben Material ist und dann sieht man auch die Verarbeitungsqualität, dann muss ich die alten Sachen nicht immer unbedingt nachtesten.
Ja, das heißt, ich vermute, bei Ihnen geht täglich dann die Post und es kommt immer täglich Pakete. Das heißt, bei Ihnen kommt der Weihnachtsmann täglich so in etwa, oder?
Ja, täglich nicht gerade, aber in großen Paketen oft,
ja.
Die wir dann eben verteilen müssen oder dürfen, wie auch immer. Uns ist es eben auch wichtig, dass die Testfamilien kritisch sind und dass die das dann auch richtig beurteilen. Und von daher ist uns auch wichtig, eine positive Vorauswahl, weil wir ja auch nur bedingte Anzahl von Spielsachen schaffen. Das sind ungefähr so 600 Stück im Jahr,
600.
Die wir dann auch besprechen können. Und wenn die Hersteller jetzt unaufgefordert Spielzeug schicken würden, dann würden wir das gar nicht bewältigen können. Mhm. Sondern da ist einfach die positive Vorauswahl dann schon auch wichtig.
Das heißt, in bestimmten Jahreszeiten kommen bestimmt dann wahrscheinlich unterschiedliche Sachen, vielleicht zur Weihnachtszeit andere Sachen als im Sommer.
Das hängt eigentlich von der Spielwarenmesse ab. Also da fängt unser Jahr im Prinzip an. Danach gehen die Bestellungen raus an die Firmen. Mhm. Und je nachdem, wann die das dann schicken können, oft ist es ja auch so, dass auf der Messe Sachen gezeigt werden, die erst im Sommer dann erhältlich sind. Die schicken es dann einfach nach und nach. Also so kurz vor der Messe ist eigentlich weniger Spielzeug da, auch vor Weihnachten ist eher weniger da.
Aber Sie müssen ja auch meinen, Sie wollen es dann verteilen in die Familien, aber von einer gewissen Zeit müssen Sie es ja lagern. Sie müssen schon irgendwie ein kleines Lager dann irgendwie anlegen oder haben, oder?
Ja, es geht relativ schnell dann raus. Also wir haben, wie gesagt, alle 4 Wochen diese Begutachtungssitzung und die Mitglieder, die haben in ihrem Umfeld ja geeignete Testfamilien. Und wenn die dann zur Sitzung kommen, bringen die Sachen mit, die fertig getestet getestet sind und gucken dann auf dem Ausgabetisch, was für ihre Testfamilien passen könnte und nehmen die Sachen dann wieder mit.
Also es geht jetzt nichts groß in Lager, dass sie meinetwegen irgendeinen Schrank haben, da sind jetzt ein Teddybären, im nächsten sind Puppen drin, da kommen 100 Puppen zum Vorschein, im nächsten wieder bei Holzspielzeugen, 10 Tonnen irgendwas, so ist es nicht.
Nein, leider nicht. Also es gab auch schon Leute, die gerne unsere Geschäftsstelle sehen wollten und dann ja. ganz enttäuscht waren, dass dann hauptsächlich Ordner zu sehen sind und nicht viele Spielsachen. Es wäre sicher manchmal praktisch, Sachen lagern zu können, um einfach auch besser vergleichen zu können, was man schon ausgezeichnet hat und ob das, was man jetzt auf dem Tisch hat, ähnlich ist. Da müssen wir uns mit Bildern behelfen. Ja, ein großes Lager haben wir da nicht.
Das wäre sonst Kinderparadies wahrscheinlich.
Genau.
Ja. Aber dann käme und dann ist eine
Riesen. Da würden die Testfamilien, die dann kommen und Sachen abholen, gar nicht mehr gehen wollen.
Die Testfamilien sind dann jetzt auch ehrenamtliche Mitglieder sozusagen im Verein oder können es beliebig Eltern sein, die sich melden und die dann bei Ihnen begutachtet werden, ob sie sich als Testfamilie eignen und dann auch ohne Mitglied zu sein im Verein dann einfach dort ja, einfach mitwirken oder wie ist das dann genau und wie findet man dann die Testfamilien auch?
Nee, Testfamilien müssen also nicht Mitglied sein im Verein, sondern sie müssen eben diese Voraussetzungen erfüllen, dass sie von der fachlichen Seite her das gut beurteilen können, die Kinder im entsprechenden Alter haben. Sie müssen natürlich auch erreichbar sein oder die Sachen auch abholen können oder auch bei dem entsprechenden Mitglied abholen können. Einzige Bedingung ist, dass sie unser Grundsatzbuch oder unsere Grundsatzbücher kaufen, weil sie ja eigentlich wissen müssen, auf was sie gucken.
Ja.
Also das ist einfach Grundlage für den Spielzeugtest.
Ansonsten, wenn das jemand hört und sagt, oh, das würde uns interessieren, die dürften sich bei Ihnen dann melden, sagen, Sie wären als Tester interessiert und dann würden Sie das Gespräch suchen und würden im Prinzip nachgucken, ob das dann wirklich in dem Sinne ist, ob Sie die als Testfamilie einsetzen könnten und gegebenenfalls, wenn ja, dann könnten die Spielzeug bekommen und dann testen.
Ja, genau. Also das müssten wir einfach dann abklären. Wir können eine kurze E-Mail schreiben und sich vorstellen. Und ich muss sagen, dass ich mich um die Testfamilien selber nicht kümmere. Das macht eine Kollegin, die dann eben weiß, ob wir im Moment Testfamilien brauchen. Da habe ich jetzt aktuell nicht nachgefragt. Aber wie gesagt, man bekommt dann auf jeden Fall Antwort.
Ja, und Sie haben wahrscheinlich dann irgendeine Datenbank, da steht dann drin, die Familie hat 2 Kinder, die sind dem Alter und meinetwegen vielleicht sogar Bub oder Mädchen, ob das dann entsprechend dann eben Puppe oder was weiß ich, Eisenbahn sein soll und dann können Sie im Prinzip das richtig zuordnen. Oder können die Familien auch sagen, die sind besonders daran interessiert, Eisenbahnen oder Kinder, Fahrzeuge irgendwie sowas zu testen und die anderen sagen, wir wollen nur Stofftiere testen. Also können die Leute auch sich dann irgendwie...
Ja, man kann eben so Neigungen vorliegen. Angeben, ja, genau. Die wir dann eingeben.
Ja, genau. Verstehe. Mhm. Ja. Also da ist in Bezug auf das auf jeden Fall eine Differenzierung möglich und Sie können entsprechend danach dann auch zuordnen. Ja, zuordnen, ja, Stichwort, ich habe gerade zugeordnet eine CD hier in den CD-Player. Wir haben nämlich schon wieder 20 Minuten rum. Und dann spielen wir einfach mal den Titel. Der heißt von einer Band, die heißt Dizzy V, White Trash. Trash, na, ich hoffe nicht, dass man es mit Spielzeug jetzt hier irgendwie in Zusammenhang bringt. Der beliebig gewählte Titel. Wir spielen auf jeden Fall mal den Titel und in 3 Minuten 35 hören wir uns hier wieder. Radio Free FM Plattform. Heute Nachmittag sprechen wir über Spielzeug, über gutes Spielzeug. Bei mir im Studio ist zu Gast die Frau Ingetraut Palm-Walter vom Verein Spielgut, der hier in Ulm ansässig ist und ja quasi sein Hauptquartier, könnte man vielleicht sagen, hat. Und wir haben schon gerade erfahren, beziehungsweise gesprochen über die Thematik, Spiele, Spielzeuge wird getestet, beurteilt und gegebenenfalls dann, wenn gut, wenn geeignet oder als geeignet empfunden, dann mit einem entsprechenden Siegel ausgezeichnet. Ja, Frau Palm-Walter, jetzt Thema, was mir da beim Spielzeug einfällt, es gibt ja heute ganz unheimlich viel verschiedene Typen von Spielzeug. Das Konventionelle würde ich mal sagen, so wie Bauklötzchen, wie Puppen, wie vielleicht Autos, aber es gibt auch zunehmend so diese elektronische, diese computerbasierte Spielware, also Produkt darf man glaube ich jetzt nicht sagen, aber die Stations, mit denen man dann spielen kann und natürlich Computer und Computerspiele. Was ist überhaupt wertvolles Spielzeug aus Ihrer Sicht? Was würden Sie zum Beispiel gleich mal von einer Bewertung oder von einem Empfehlenswert irgendwo Empfehlung eher zur Seite schieben, sagen, ist nicht kindgeeignet? Gibt es da irgendwas, was eher nicht so geschickt ist? Und umgekehrt, was sind Spiel oder ist eher an Spielzeug zu empfehlen? Gibt es da irgendwie so eine grobe Kategorisierung oder irgendwie Punkt, was wertvolles ist, was gutes Spielzeug ist, mal von vornherein?
Ja, gutes Spielzeug ist Spielzeug, das eigentlich die kindliche Neugierde, die ja jedem Kind angeboren ist, praktisch wach hält. Es ist ein Spielzeug, das Kinder aktiv werden lässt oder bleiben lässt, bei dem Kinder sich selber einbringen können und selber auch noch was tun können. Also das Gegenteil davor wäre, wenn alles per Knopfdruck abläuft und das Kind selber eigentlich nichts mehr tun muss.
Also eine Passivität, diese angesprochenen Spiele auf dem Monitor irgendwo nur Knöpfchen drücken, aber nicht oder sich irgendwo mit Video oder irgendwas irgendwo berieseln zu lassen, sage ich mal, ist nicht in dem Sinne, sondern eher das, wo der Mensch oder der junge Mensch irgendwo ja, selber aktiv werden kann, kreativ werden kann, also zum Beispiel Spielzeug, Baukästen oder irgendwo etwas.
Ja, wie so ein Sand einfach auch das Wasser irgendwann dazukommen muss, weil sonst komme ich über dieses Hin- und Herschaufeln nicht drüber hinaus. Also die Spielmöglichkeiten oder die Spielqualität, die muss praktisch ansteigen oder die Spieltiefe muss ansteigen, sodass ich da einfach was weiterentwickeln kann. Kinder entwickeln sich weiter und so entwickelt sich auch ihr Spiel. Und wenn sie stupides Spielzeug haben, bei dem sie selber nichts tun können und sich nicht einbringen können, dann können sie sich da auch nicht weiterentwickeln.
Ist Spielzeug heutzutage eher in die Richtung gefährdet, stupider zu sein, oder kann man das nicht sagen? Gibt es dann irgendwie eine krasse Entwicklung, dass man sagt, vieles, was heute angeboten wird, ist eher so in dem Sinne, dass man mehr Passivität hat als früher? Also wenn ich zum Beispiel, mein Vater hat immer berichtet, was man früher irgendwo als Kind gemacht hat, irgendwo selber was zusammengebaut, irgendwo Engineering, in dem Sinne kleine Radios sogar gebaut, Dinge, die da möglich waren, also Baukästen mit Elektronik oder mit Technik. Ich weiß gar nicht, ob es das in dem Maße dort noch gibt. Hat sich da was verändert? Ist das Spielzeug heute eher nicht mehr in dem Sinne so förderlich wie früher, oder kriege ich das einfach nur nicht so mit, weil ich aus dem Alter raus bin?
Es ist schon alles detaillierter geworden. Es ist, gibt viel mehr vorgegebene Sachen. Es gibt im Prinzip schon noch alles. Es gibt vom klassischen Spielzeug die Holzbausteine, die es früher gab, gibt es immer noch. Es gibt aber auch Spielsachen, die völlig vorgefertigt sind und eben zeigen, was die Entwickler für eine Fantasie haben, aber dem Kind selber keinen Raum mehr lassen für die Fantasie. Als Beispiel kann man vielleicht auch gerade, wie Sie sagten, diese Konstruktionskästen mal anführen. Da gab es solche Noppenbausteine, sage ich jetzt mal, die man so zusammenbauen konnte. Da hatte man eine ganze Kiste voll mit Rädern und Platten und verschiedenen Teilen. Und heute habe ich da, wenn ich ins Spielwarengeschäft gehe, eine Wand mit lauter Modellen. Da kann ich das umbauen, so zwei anderen Modellen. Aber im Prinzip sitzt das Kind vor einem Bauplan. Und das Denken der Kinder geht leider dann auch in diese Richtung, dass sie manche sich gar nicht mehr trauen, selber was erfinden und selber was zu bauen, sondern dass sie immer denken, ach, da muss irgendwas da sein, wonach ich bauen kann. Und da muss man Kinder einfach wieder drin bestärken, dass sie selber was erfinden, das Material auch entsprechend bereitstellen und sie da auch ermutigen, damit zufrieden zu sein mit dem, was sie selber erfunden haben und auch signalisieren, dass es mehr wert ist als das, was die Ingenieure der Industrie da jetzt gefertigt haben oder vorgegeben haben. Wenn Kinder älter werden, ist es dann auch sinnvoll, nach Bauplan zu bauen, wenn es da auch noch Möglichkeiten gibt, zum Beispiel technische Vorgänge wie die Pneumatik, die Motorisierung oder auch Elektronik später mit einzubauen. Das ist dann dieses mitwachsende Spielzeug, wo ich immer erweitern kann und weitere Erfahrungen einbringen kann. Das ist dann durchaus sinnvoll, aber eben alles zu seiner Zeit. Und deshalb würden wir auch nicht raten, mit Kindern ins Spielzeuggeschäft zu gehen und da was aussuchen zu lassen. Sie würden niemals den Grundkasten, der wahrscheinlich unten am Regal steht, aussuchen, sondern die würden eines der fertigen, also der Modellbaukästen aussuchen, weil das natürlich zunächst, genau, weil es einfach zunächst viel attraktiver ist.
Das sieht spannend aus, viele Bausteine drauf, aber der Punkt, der mir da einfällt, ist wahrscheinlich natürlich, das baut das Kind einmal, dann stellt sich das Kind vielleicht ins Regal und dann heißt es, Mama, kauf mal dieses oder jenes und man schafft wieder damit den Bedarf, wieder was Neues zu kaufen, weil das ist ja zusammengebaut. Wenn ich die Grundbausteine erhalte, so wie ich es anno 1970 im Kindergarten noch irgendwo vorgefunden habe, ich zerlege das wieder, ich baue was völlig Neues, ich baue meine eigenen Häuschen oder Autos oder irgendwas, da ist nicht so der Kaufanreiz irgendwo mit vielleicht implementiert, wie es dann bei so einem Baukasten ist, der schon so konkret Einmalbauanleitung quasi enthält. vermute ich, dass auch dieser Verkaufsaspekt von der Industrie ein bisschen mit hintersteckt.
Genau, das ist auch eine Veränderung, die es eben gegeben hat oder die stattgefunden hat, dass der Markt praktisch eigentlich übersättigt ist. Also ich habe auch noch so viel auf dem Dachboden, dass eigentlich meine Enkelkinder versorgt werden damit. Aber die Sachen sehen natürlich anders aus und die Bedürfnisse sind eben durch das, was schon gesehen wurde oder was im Umfeld eben da ist, hat sich das auch verändert. Und deshalb wollen Kinder dann tatsächlich auch solche detailgetreuen Sachen, auch was Autos oder Traktoren oder so angeht, werden eben oft auch Lizenzprodukte dann bevorzugt, weil das aussieht wie echt. Solange es originalgetreu, maßstabsgetreu ist, kann man das auch zulassen. Aber man muss schon auch darauf achten, dass die Markenbindung nicht auch schon im Kindesalter dann anfängt. Da sind eben die kleinen Akkuschrauber dann auch schon so nachgebildet. Die Autos, auch ein Rutschauto, dann schon in einer bekannten Automarke und die Sachen, also da müssten Eltern vielleicht schon auch ein bisschen filtern, und um da nicht so quasi das Spielzeug zum Werbeträger werden zu lassen.
Ja, generell, ich habe so, wenn man heute im Kinderzimmer guckt, den Eindruck, dass heute zum Teil die Kinder mit so derartig viel Spielzeug auch irgendwo überfrachtet werden eigentlich schon. Wie sind das, Sie hatten ja auch Pädagogik so ein bisschen als Ansatz. Sind Sie der Meinung, dass vielleicht nicht heute die Kinder, oder ich wäre so die Meinung, oder habe so die Vermutung, dass die Kinder ein bisschen eigentlich mit zu viel Spielzeug zugeschüttet werden? Kann das sein? Hunderte von Stofftieren zum Beispiel oder irgendwie ja in der Richtung, einfach immer alles so massenweise.
Genau, also die Kinder haben im Prinzip sehr viel Spielzeug oder auch zu viel Spielzeug, sodass man auch immer ein bisschen was wegräumen sollte, ein bisschen differenzieren sollte. Und am Anfang hatten Sie auch mal die Schadstoffe angesprochen, die wir jetzt nicht im Einzelnen testen, sondern wir lassen uns das von dem Herstellern garantieren, dass er die Sicherheitsvorschriften dann auch einhält. Und wir würden auch nicht dazu raten, dass Kinder dann mit 10 Stofftieren im Bett liegen, sondern dann eben nur eins. Das zu reduzieren. Und unsere Wurzeln sind ja auch die Hochschule für Gestaltung hier in Ulm. Deshalb ist ja auch die Gestaltung immer noch ein großes Thema bei uns, eines der Kriterien, die bei der Bewertung eine große Rolle spielen. Und wenn wir dann gerade auch mal Gesellschaftsspiele anschauen, die Cover von Gesellschaftsspiele, die oft dann mal schon sehr überladen sind, auch comic-mäßig sind, man sollte schon auch gucken, dass der gute Geschmack, sage ich jetzt mal, also dass die Kinder da auch ein Auge dafür entwickeln können, dass wir entsprechendes Spielzeug auch auswählen. Wir zeichnen zum Beispiel auch keine Stofftiere aus, die irgendwie karikiert sind, sondern nur, sagen wir mal, naturgetreue oder Nachbildungen dann. Und das zieht sich eigentlich durch alle Spielsachen durch, dass wir auch die Gestaltung uns anschauen, ob das ein gutes Design ist.
Das war auch so ein Punkt, der mir aufgefallen ist, das haben wir im Vorgespräch angesprochen, mir fällt auf, dass gerade zum Beispiel bei irgendwelchen Stofftieren aus meiner Sicht furchtbar hässliche irgendwo Sachen angeboten werden, irgendwelche unechten Tiere, irgendwelche rosa Einhörner oder rosa Pferdchen, die es in Natur nicht gibt, noch mit besonders großen hässlichen Augen. Also mir persönlich erscheint das sehr hässlich. Ich weiß nicht, wie der Kindergeschmack ist, ob Kinder sowas mögen, aber wenn Sie sagen, Sie würden keine karikierten solchen Produkte aussehen, also das hätte bei Ihnen jetzt auch keine Chance, so ein Produkt. Ein rosa Einhorn, irgendwas mit großen hässlichen Augen, für meine Begriffe, und noch irgendwie wuschigem Haar, das für mich abschreckend aussieht. Also das würde bei Ihnen mit Sicherheit auch durchfallen, beziehungsweise kein Zertifikat.
Das würde nicht nur durchfallen, sondern wir würden es nicht mal anfordern zum Testen. Es ist leider so, dass Kinder auch über die Werbung oder über Fernsehsendungen dann halt dazu animiert werden, solche Sachen haben zu wollen. Sprich Thema Lizenzprodukte, das hat auch sehr zugenommen, dass einfach zu Sendungen gibt es dann eben auch entsprechende Spielsachen, die Kinder dann einfach deshalb haben wollen, weil sie die Sendung gut finden. Das sind aber eher Prestigeobjekte, sage ich mal, und nicht wirkliche Spielbedürfnisse. Da sollte man als Eltern dann auch noch unterscheiden. Möchte das Kind das einfach haben, weil andere das haben oder weil es eben die Sendung gut findet, oder steckt da ein wirkliches Spielbedürfnis dahinter? Und es ist wichtig, dass Eltern ihre Kinder beobachten und da auch eben sehen, welche Entwicklungsschritte macht das Kind und welches Spielmaterial wäre jetzt da eben gut, um diesen Entwicklungsschritt zu unterstützen und dem Kind auch zu ermöglichen, Erfolgserlebnisse zu haben und die Selbstwirksamkeit dann auch zu spüren.
Und Spielzeug gibt es eigentlich jetzt so die, ja, wie soll man sagen, in bestimmten Ländern bestimmte Schwerpunkte für Spielzeug oder spielen alle Kinder in allen Ländern so mit ungefähr mit den gleichen Spielsachen oder wie ist denn das eigentlich so auf der Welt? Also auch gerade, weil sie ja Produkte aus aller Welt irgendwo mit Auszeiten bekommen. Also sind in großen Ganzen alle Kinder in allen Ländern immer auch mit Puppen, mit Eisenbahnen, mit Autos und mit, was weiß ich, mit Stofftierchen irgendwo befasst oder ist das in Ländern ganz unterschiedlich? Meinetwegen, die Deutschen spielen gerne mit Stofftierchen. Ich bin mal und sage, die Engländer spielen gerne nur mit den Autos, wird so nicht sein, aber gibt es da irgendwie krasse Unterschiede überhaupt? Oder?
Muss ich jetzt gestehen, dass mir das jetzt nicht so bekannt ist, dass ja. In einzelnen Ländern, was da jetzt bevorzugt wird, aber ich denke mal, so eine Einteilung, wie wir es auch in unserem Buch vom Spielzeug und vom Spielen haben, dass man Spielzeug hat einmal für die Bewegung, für die Wahrnehmung, da machen Kinder Erfahrungen mit dem eigenen Körper, also dieser Bereich sollte eigentlich mit Material abgedeckt sein. Dann der zweite Bereich wäre Gestalten und Konstruieren.
Dann darf ich dazwischen fragen, ist zum Beispiel so ein Rollfahrzeug, wo man dann irgendwo drauf mit rumrollen kann mit der Bewegung, was Sie gerade ansprachen, oder genau. Konkretes oder ein Beispiel geben? Ja.
Genau, also das könnte jetzt ein Dreirad sein, ja, das könnte ein Roller sein, dass einfach das Kind, da steht einfach der Körper, die Bewegung steht im Vordergrund oder die Erfahrung mit dem eigenen Körper. Die stehen im Vordergrund, die mit ganz unterschiedlichen Fahrzeugen oder Materialien gemacht werden können, auch Seitspringen oder Jongliertücher, wie auch immer. Und der nächste Bereich wäre eben Gestalten mit Material, Konstruieren, da gehört eben Knetmasse, Farben dazu, gehören auch Experimentierkästen dazu. Da steht das Material, die Erfahrungen mit dem Material, mit Materialqualität und mit der Reaktion, wie funktioniert was im Vordergrund. Und der dritte Bereich wären Rollenspiele und Gesellschaftsspiele. Da machen die Kinder Erfahrungen mit anderen Menschen. Da steht das soziale Miteinander, das Kommunizieren im Vordergrund. Das ist der Bereich. Und wenn man einfach mal ins Kinderzimmer guckt, kann man mal schauen, welchen Bereich habe ich vielleicht ganz viel. Hat mein Kind die Möglichkeit, andere Erfahrungen zu machen oder auch noch zu entdecken, wo es vielleicht noch Neigungen hat oder Vorlieben entwickeln könnte oder Fähigkeiten hat, die es noch nicht entdeckt hat an sich, dass es da die Möglichkeiten hat. Und ich denke mal, diese Bereiche sind wahrscheinlich auf der Welt gleich. Nur mit welchen Materialien oder Spielsachen die dann abgedeckt werden, die sind sicher unterschiedlich.
Wenn wir jetzt die drei Klassen, die Sie beschrieben haben, anschauen, die haben sicherlich auch, die haben es ja auch in der Abfolge gesagt, einfach was mit dem Alter zu tun. Am Anfang rollen die Kinder mit irgendeinem Dreirädchen umeinander, Gesellschaftsspiele macht man dann vielleicht als Frühjugendlicher, wahrscheinlich nicht als Dreijähriger. Also es hat auch ein bisschen was mit der mit dem Alter zu tun, dass man in bestimmten Altersabschnitten natürlich verschiedene Spielzeug hat. Also fängt man an, vielleicht ein Kind legt man irgendeinen Rassel irgendwo ins Fahrzeug oder in Kinderwagen und natürlich dann nach ein, zwei Jahren hat das Kind wieder Rassel genug und will dann irgendwas anderes. Also das hat mit dem Alter auch zu tun, wenn ich das so richtig
genau, verstehe. Also die Fähigkeiten, die ein Kind hat, werden ja zunehmend im Alter andere. Es kann sie feiner koordinieren und bauen, es kann dann irgendwann lesen, dann auch Gesellschaftsspiele dann selber die Anleitungen erlesen. Also da muss das Material eben mitwachsen und entsprechend dann angeboten werden.
Gibt es jetzt eigentlich die Länder, die besonders viel Spielzeugindustrie herstellen? Sind wir ein Land, wo es vielleicht besonders viel Hersteller und Angebot gibt oder ist das in der Welt irgendwo?
Also ich würde sagen, dass Deutschland ein Land ist mit einer qualitativ hochwertigen Spielzeugkultur und auch das, was hier hergestellt wird, ist auch hochwertiges Spielzeug. Auch was die Gestaltung und so angeht, sind die Sachen hier schon sehr hochwertig.
Und sonst kommt viel irgendwo ausländisches Spielzeug irgendwo auch
zu uns rein? Ja, also es kommt natürlich vieles aus China. Ich denke mal, dass man manche Sachen gar nicht mehr aus Deutschland bekommt, dass die hier hergestellt werden, dass man da dann quasi gezwungen ist, andere Sachen zu kaufen, wobei die jetzt nicht per se alle schlecht sind, sondern die müssen ja auch die Sicherheitsbestimmungen erfüllen. Ich denke mal, wenn man Markenartikel hat oder von Firmen, die immer mit dem gleichen Material arbeiten, dann ist man schon eher auf der sicheren Seite. Also ich denke, da würde das schon auffallen. Und der Hersteller hat ja auch einen Namen zu verlieren, dass er da, denke ich mal, kein Risiko eingehen würde, jetzt irgendwie zweitklassige Ware herzustellen.
Ja, gut, wir spielen gleich nochmal Musik, aber kurz noch davor die Frage, so diese vor von uns angesprochenen, eher hässlichen, unnatürlich ausschauenden Tiere, ich glaube, das kommt mehr so aus der asiatischen Ecke, kann das sein? Auch mit diesen, wie heißt der Manga oder was, Figuren, die so ein bisschen unnormal oder besonders ausschauen, ist so ein bisschen aus der asiatischen Ecke.
Ja, ne? Das denke ich schon, ja. Dass es aus der Ecke kommt, ja.
Jo. Gut, wir spielen nochmal Musik. Ich habe hier drin liegen eine Band, die heißt Grand National, Titel Nummer 11, der heißt Pieces, Pieces. Den hören wir jetzt und der ist lang, 3 Minuten 52. Dann sind wir anschließend wieder da. Hallo Free FM, zurück bei der Plattform. Wir sprechen auch im dritten Teil hier mit meinem Studiogast, mit der Frau Ingetraut Palm-Walter vom Verein Spielgut über Spielzeug. Jetzt haben wir gerade über Spielzeug und auch die Klassifizierung gesprochen, ein bisschen die Zuordnung auch in die Altersklassen getätigt. Ja, jetzt geht es natürlich darum, es wird Spielzeug bewertet, es wird geprüft und bestimmte natürlich Kriterien werden auch angelegt bei der Prüfung. Wir haben es vorhin angedeutet, das sind Aspekte vielleicht auch wie zum Beispiel wie groß, wie rund, wie eckig, wie bruchsicher, wie vielleicht chemikalisch problematisch. Sprechen wir einfach über die Themen, Kriterien beim Spielzeug, die auch bei Ihnen eben in der Prüfung und der Bewertung dann eingehen.
Ja, ein Kriterium ist, was wir schon angesprochen hatten, die Fantasie- und Vorstellungsvermögen fördern. Kann das Kind sich selber einbringen? Ist es offen, sodass das Spiel sich weiterentwickeln kann? Wir hatten mal ein Holzeisenbahnteil mit einer Brücke und wenn da der Zug drüber gefahren ist, dann ist die Brücke eingestürzt. Das war das Spiel dieser Packung und es ist zum einen mal destruktiv und zum anderen ja vorgegeben. Wenn ein Kind da spielen will, dass eine Brücke einstürzt, kann es die Idee ja selber haben und sich selber sowas dann konstruieren. Also das war zu sehr vorgegeben. Mhm. Dann muss das Spielzeug für das empfohlene Alter dann auch geeignet sein. Also wenn da drauf steht ab 3 Jahren, dann sollten auch Dreijährige schon damit spielen können. Manchmal gibt es auch einen sogenannten Altersbruch, nennen wir das. Das sieht dann aus wie für Dreijährige, ist gestaltet wie für Dreijährige, erfordert aber so die Fähigkeiten eines Fünfjährigen, um mit dem Spielzeug umzugehen. Das driftet dann auseinander, das wird dann auch nicht ausgezeichnet. Dann haben wir noch das Kriterium, dass es zu den Lebenserfahrungen der Kinder dann auch passen sollte. Also ein Gesellschaftsspiel mit dem Thema Esoterik für 8-Jährige zum Beispiel, das ist auch nicht empfehlenswert. Dann Gestaltung, Form und Farbe des Spielzeugs, also eine gute Gestaltung unterstreicht auch die Spieltauglichkeit von einem Spielzeug. Zum Beispiel sollten bei einem Konstruktionskasten alle Teile, die die gleiche Funktion haben, auch die gleiche Farbe haben, sodass da ein durchgängiger Sinn auch dahinter steckt. Dann gucken wir auch noch drauf, natürlich, ob das Spielzeug zu leicht oder zu schwer, zu groß oder zu klein ist. Dass Kinder dann auch im entsprechenden Alter damit umgehen können. Also einen 70 oder 80 Zentimeter großen Teddybären, das ist natürlich für kleinere Kinder auch nicht empfehlenswert.
Da gibt es ja ganz große, die mittlerweile, ich glaube, über 1,20 Meter sind und große Eisbären habe ich schon gesehen, da gibt es ja so mega große. Und wenn das Tier, das Kind dann das Tier hebt, dann ist das Tier größer als das Kind.
Genau, also das ist kein Spielzeug zum Liebhaben und zum Kuscheln, sondern das ist dann einfach übergroß. Dann die richtige Anzahl und passende Menge, zum Beispiel bei Konstruktionsbaukasten oder mit Bauklötzen. Da muss in einem Grundkasten so viel drin sein, dass ich da auch ordentlich was damit bauen kann und dass ich da nicht schon gleich wieder den Folgekasten kaufen muss. Und es soll einfach so viel Material da sein, damit ich das Material und den Umgang damit vernünftig kennenlernen kann. Dann, wie ist Konstruktion und Mechanik eines Spielzeugs? Also die Funktionen müssen einsehbar sein bei kleinen Kindern, zum Beispiel wenn sie einen Anhänger anhängen wollen an ein Zugfahrzeug, dann muss es so konstruiert sein, dass sie das sehen können, dass sie das auch selber machen können. Und für ältere Kinder, wenn sie zum Beispiel eine Kugelbahn aufbauen, dass die auch so konstruiert ist, dass das zu bewältigen ist. Dann sind ja auch Anleitungen dabei. bei den Spielsachen, auch die muss entsprechend gemacht sein, dass die Kinder damit zurechtkommen. Gilt natürlich auch bei Gesellschaftsspielen für die Spielanleitung, dass man das auch wirklich verstehen kann. Da gucken wir drauf. Dann die Haltbarkeit und Lebensdauer muss dem Spielzweck entsprechend, also wenn ich ein Fahrzeug für draußen habe, muss das entsprechend robust auch sein, dass ich da auch wirklich durchs Gelände damit fahren kann. Und das Spielzeug muss natürlich sicher sein. Also wir verlangen ja von dem Hersteller immer einen sogenannten Materialbogen. Er muss angeben, was er für Materialien verarbeitet hat. Dann auch noch, dass er die Sicherheitsvorschriften einhält, muss er uns garantieren. Wir machen ab und zu mal auch Stichproben, wenn uns etwas nicht ganz geheuer vorkommt, dann lassen wir auch mal was testen. Aber das ist natürlich auch eine Kostenfrage, die der Verbraucher ja auch nicht unbedingt dann bezahlen will.
Also aber zum Beispiel, ob irgendwo, ich glaube ein Stoffbär, war das mal irgendwas da drin, ist ein Material, wenn es irgendwie der Bauch irgendwie aufschlitzt, dass da nicht irgendwas Gefährliches rauskommt irgendwie.
Genau, das sowas muss gut genäht sein und manchmal sind ja dann auch noch so, ist Granulat dann drin in einem Stoffzieher, dass es gut sitzt. Das muss nochmal in einem extra Säckchen eingenäht sein, dass da wirklich nichts rausgehen kann. Und natürlich verschluckbare Kleinteile für unter Dreijährige darf da nichts abgehen. Und wir raten aber auch allen Eltern bei allen Spielsachen auch immer nachzugucken, weil mit der Zeit kann eben doch was abgehen. Oder auch bei einer Schaukel, dass die nicht mehr festhängt oder bei Fahrzeugen, dass sie Schrauben lockern. Da müssen die Eltern dann schon immer wieder nachgucken, wenn das mal eine Zeit lang im Gebrauch ist. Und es kommt natürlich auch auf die Kinder drauf an. Ich kann nicht jedes Kind mit dem Laufrad fahren lassen in jeder Gegend. Da muss ich auch nach dem Temperament des Kindes gucken. Also das sind so zwei Komponenten. Bei der Sicherheit vom Spielzeug, auf das Alter muss da natürlich passen. Dann gucken wir auch drauf, ob das Spielzeug umweltverträglich ist, also dass wir nicht zu viel Materialverbrauch haben im Vergleich zum Spielwert. Wir haben auch schon Spielsachen nicht oder Gesellschaftsspiele nicht ausgezeichnet, weil einfach die Verpackung zu groß war und unnötig war. Oder wenn Materialien verbaut werden, die problematisch sind für die Umwelt, dann gibt es auch keine Anleitung, keine Auszeichnung, genau.
Und gerade ein Punkt, der auch schon mal irgendwo, glaube ich, in den Medien war, dass irgendwelche Plastik oder irgendeine Chemie, die dann irgendwie giftig quasi ist und verbauter Menge oder verarbeiteter Menge kritisch ist, also das sind Dinge, die müssten Sie dann auch irgendwo ein Labor oder so einfach geben, um das testen zu können. Ob jetzt da irgendwelche Plastik, die irgendwie weich machen oder irgendwie gefährliche Geschichten irgendwo drin sind. Ich meine, ich hätte auch mal was im Fernsehen gesehen. Das müssten Sie dann halt in ein Labor geben, wenn Sie da einen Verdacht haben, dass es an der Stelle vielleicht eher ungeeignet ist. Und Sie haben es ja auch vorher gesagt, man sollte vielleicht den Kindern nicht dann 10 irgendwie Stofftiere mit irgendwo dann irgendwo ins Bett legen, sondern vielleicht dann nur halt eins.
Ja. Genau, also wenn ein Stofftier etwas ausgast, dann summiert sich das natürlich bei 10 Stofftieren, das ist klar. Wir haben kein eigenes Labor, wir können auch nicht alles nachtesten. Geht im Prinzip auch nicht, weil wir dann vielleicht die Charge getestet haben, aber die nachfolgenden können ja dann schon wieder problematisch sein. Ich denke, da muss man sich einfach auch auf den Hersteller verlassen. Und wenn wir jetzt ein paar Jahre lang mit dem Hersteller zusammenarbeiten, der dasselbe Material verwendet, denke ich, ist man da schon auch auf der sicheren Seite. Oder wenn das Material hier in Deutschland hergestellt sind, da gibt es auch Arbeitsschutzvorschriften, die ja auch schon dahin gehen, dass man gar keine Stoffe verarbeiten darf, die eventuell dann in dem Teil problematisch sein könnten.
In den Unterlagen, so wie sie hier gerade bei uns auch im Studio auslegen, die man über Sie ja dann bekommt oder auch übers Internet wahrscheinlich finden kann, stehen auf jeden Fall da auch Beschreibungen, auf was muss man achten beim Einkauf. Das heißt, das, was Sie so an Wissen jetzt hier auch haben und ja auch schon gerade berichtet haben, kann man auf jeden Fall sich dann schlau machen. Das heißt, man kann sich an Sie wenden und diese Informationen, wenn man jetzt überlegt, man hat Kinder, man möchte was schenken, dass man auf jeden Fall diese Info dann alle auch bekommt.
Genau, also man kann auf unserer Homepage ja dann Detailsuche dann aufmachen und suchen, welchen Preis will ich ausgeben, in welcher Kategorie will ich suchen, welches Alter. Und wir haben dann auch zum Beispiel jetzt bei den Laufrädern dann auch einen allgemeinen Hinweis, nicht nur beim einzelnen Spielzeug, sondern eben bei dieser Kategorie, dass man eben auf das Temperament des Kindes achtet, dann auch wo man wohnt. Und eventuell ein sehr kräftiges Kind, wenn man hat, dann kann man ein Laufrad kaufen, das eben schwerer und stabiler stabiler ist, das wird dann auch nicht so schnell. Oder eins, das nicht luftbereift ist, die Luftbereiften werden auch recht schnell, dass man einfach so da noch Hinweise bekommt. Die hat man dann bei uns auf der Homepage, um das ein bisschen einkreisen zu können für das eigene Kind. Das haben wir dann immer bei jeder Kategorie, steht es dann noch mit dabei.
Mhm. Gibt es eigentlich diese klassischen Rollen so in der Form noch, dass man Mädchen Puppen schenkt und die Jungs, was weiß ich, den Baukasten, oder ist das heute eher nicht mehr so? Wie wird das auch pädagogisch vielleicht gesehen, dürfen auch die Mädchen mit dem Baukasten spielen? Man will ja auch Mädchen zum Beispiel in Engineering-Berufe, gibt es ja den Girls' Day zum Beispiel. Gibt es dieses Rollenverständnis noch, oder hat sich das ein bisschen aufgeweicht heute?
Es hat sich leider nicht aufgeweicht. Es hat sich schon etwas aufgeweicht, indem man vielleicht einen Baukasten in Rosa anbietet, damit Mädchen damit spielen. Das trifft es dann aber leider auch nicht, weil das schiebt dann auch wieder den Baukasten in eine bestimmte Ecke. Leider wird dieses Mädchen-Jungen-Spielzeug zurzeit sehr über die Farben ausgetragen.
Das Gefühl habe ich auch.
Und das hat eher zugenommen. Also Mädchen bekommen zwar Baukästen, aber die sind dann, wie gesagt, entweder farblich oder vom Thema her wieder so präpariert, dass es wieder doch ersichtlich ist, dass es für Mädchen ist. Also beide Geschlechter sollten zu allem Zugang haben. Und ich denke, dass wenn ich jetzt nur rosa Kochtöpfe habe, dass ich da den Jungen dann vielleicht auch wieder verwehre, in die Rollenspielecke zu kommen. Das ist also eher von Nachteil, dass man da jetzt so über die Farben dann arbeitet. Im Prinzip sollten tatsächlich alle die Möglichkeit haben, eben auszutesten, wo liegen die Fähigkeiten und was macht man gern. Zum Glück haben sich die Vorbilder, die Rollenklischees in den Familien etwas verändert, dass die Väter auch kochen, die Mütter arbeiten gehen, sodass durch dieses Nachahmen das Ganze dann doch noch etwas sich wieder verändert.
Werden jetzt bei den Erhebungen oder bei der Bewertung dann auch direkt die Kinder von Ihnen befragt oder werden nur die Eltern, das heißt, ihr liefert die Bögen und das Spielzeug dann wieder an Sie zurück, kommen auch die Kinder dann bei Ihnen vorbei und erzählen oder haben Sie also mit denen auch direkt dann irgendwie einen Austausch?
Also eine Frage auf unserem Fragebogen ist, wie haben sich die Kinder dazu geäußert, wie fanden sie das Spielzeug, und eine Bewertung ist ja auch, wurde gern und ausgiebig damit gespielt.
Ja.
Und weil wir ja oft gefragt werden oder gesagt wird, ach, ihr mit eurem pädagogischen wertvollen Spielzeug. Ja, pädagogisch wertvoll ist es für uns dann, wenn ein Kind wirklich ausgiebig und gern damit spielt. Also selbst wenn wir jetzt irgendwelche Lerninhalte vermitteln wollen und das Kind spielt nicht gern damit, dann wird es von uns auch nicht ausgezeichnet. Dann ist irgendwas an dem Spielzeug, am Aufforderungscharakter einfach nicht so, dass ein Kind damit spielen will. Und da macht es auch keinen Sinn.
Eine andere Frage noch. Kinder werden oft heute schon an Computer mit 2-3 Jahren gesetzt, dass sie dort Spiele machen auf dem Computer, Computerspiele. Vielleicht dazu noch, wir haben noch etwa 1,5 Minuten, Ihre Meinung dazu?
Ja, also da halten wir gar nichts davon, weil kleine Kinder brauchen einfach noch dieses Begreifen. Um Größenverhältnisse und Stabilität von einem Baukasten zu sehen, das schaffe ich nicht, wenn ich mit einer Maus Holzwürfel auf dem Bildschirm hin und her ziehe, sondern das muss ich haptisch, das muss ich in der Hand haben. Und auch so automatisierte Spielsachen sind in dem Alter einfach noch nichts, sondern sie haben später ihre Berechtigung, wenn man sich mit Technik und Elektronik befasst, aber für kleine Kinder macht das gar keinen Sinn, sondern man hält ihnen wichtige Erfahrungen dann vor, wenn sie die sie dann nicht machen, weil sie eben alles nur auf dem flachen Bildschirm haben.
Gilt wahrscheinlich auch für diese ganzen Spielstationen, nenne es jetzt einfach mal, ich will einfach keinen Produktnamen in der Richtung nennen, aber so, die man die Hand nehmen kann, mit Knöpfchen drücken und dann möglicherweise schießen, noch Ballerspiele oder was, die dann irgendwo noch was kaputt machen, wird aus Ihrer Sicht sicherlich auch sehr kritisch zu bewerten.
Genau, weil nicht nur, dass man dadurch eventuell auch aggressiv wird, wenn man dann eben solche Spiele macht, sondern dass die Bewegung dann auch noch zu kurz kommt. Und das müssen Kinder einfach haben, weil auch die Gehirnentwicklung und alles über diese Bewegung und über diese räumliche Erfahrungen und so geht. Und da haben Kinder dann eben keine Gelegenheit mehr dazu.
Prima. Also, wir sagen vielleicht nochmal ganz kurz Ihre URL, die Website, und dann sind wir auch schon durch mit der Plattform. Vielleicht einfach nochmal ganz kurz die Website, wo man die Infos nachlesen kann.
www.spielgut.de.
Perfekt. Ja, dann sind wir auch schon mit der Plattform für heute wieder durch. Das war also unsere Sendung passend zum Weihnachtstag oder vom nahen Weihnachten mit Frau Ingetraud Palmwalter vom Verein Spielgut. Das war die Plattform für heute. Mein Name ist Michael Trost. Hier geht es um 17 Uhr weiter im Programm. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Nächste Woche geht es weiter mit der Plattform. Wir sagen für heute Tschüss und bis dann.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.